Einen wunderschönen zweiten guten Tag von der Konferenz DigiSummit. Heute nicht ganz so sonnig, heute ist ein bisschen bewölkt, aber trotzdem ist unser Sachsen-Lotto-Erstim-Studio heute geöffnet. Wir haben einen neuen Gast und zwar begrüße ich Jens Völkel, der jetzt auch gerade schon, du hattest gerade eben jetzt schon deinen Vortrag, richtig?
Ja.
Und danach direkt zu uns ins Studio gekommen. Jens ist Gründer und Geschäftsführer von Solid Adwise und bietet Vertriebstrainings, digitale Vertriebstrainings, kann man das so sagen?
Ja, teilweise. Ich biete Verkaufsgrundlagen an. Ich biete die Tools für den persönlichen Erfolg an, die man braucht. Manche Leute nehmen persönliche Gespräche, manche Leute nehmen digitale Vertriebskanäle. Es ist also Teil des Angebots.
Okay, aber dazu kommen wir später nochmal. Neben mir ist auch wieder die Lea.
Hello.
Hello, die uns begleitet während der Konferenz hier im Podcaststudio. Jens, stell dich kurz vor und dann würde ich an Lea abgeben.
Ja, guten Morgen allerseits. Moin, Jens Völkel aus Hamburg, zugezogener Hamburger, ursprünglich aus dem Ruhrpott. Jetzt bin ich für beide Fraktionen nur noch ein halber Mensch. Ich bin gelernter Verkäufer und jetzt selbstständiger Vertriebler, also Sales Coach oder Vertriebstrainer. Jetzt muss ich nicht mehr auf den Konzern warten, jetzt kann ich mir die Vokabel dafür selber aussuchen. Im Großen und Ganzen verkaufe ich und helfe anderen Menschen dabei, wie sie das selber lernen oder besser machen.
Okay, kurze Zwischenfrage vielleicht, Lea, bevor du einsteigst. Wie geht das fußballtechnisch gut vom Pott Richtung Hamburg? Also vom BVB zum HSV oder bist du kein Fußballfan?
Ich habe keine Zeit übrig, um 22 Millionären dabei zuzugucken, wie sie einen Beutel voller Luft hinterherlaufen.
Okay, das lassen wir genauso
sehr
stehen.
Sehr gute Einstellung, heilig.
Dann legen wir mal los.
Ja, genau. Ja. Du hast gerade selber schon gesagt, dass du dich selbstständig gemacht hast. Wie kam es denn dazu? Kannst du uns ein bisschen deine Journey erläutern?
Ja, gerne. Ich habe die letzten 5 Jahre Vertriebspositionen in Konzernen inne gehabt, die alle die abenteuerlichsten Titel hatten und war wieder an dem Punkt, wo ich wechseln musste und dachte mir, jetzt nochmal von vorne anfangen mit der ganzen Konzernpolitik und wieder Feedback einreichen, dass ich gerne anders verkaufen möchte, dass das so nicht mehr geht, dass man den Kunden so nicht behandeln kann. Hatte ich keine Lust und habe dann überlegt, wenn du es richtig machen willst, mach's doch einfach selbst. Und habe mich dann informiert, wie kann man sich selbstständig machen und gibt es Bedarf dafür? Und habe mich dann relativ schnell entschieden, ja, ich mache das jetzt einfach alleine und was kommt, das kommt.
Mhm. Okay. Wie war da der Prozess? Also sicherlich musstest du ja bei deiner alten Firma kündigen und wie ging es dann los? Oder hast du das nebenher gemacht?
Nein. Ich habe vorher ausgerechnet, welche Fördermittel es gibt und die beste Möglichkeit war für mich, mich feuern zu lassen, damit man arbeitslos ist, um dann über das Arbeitsamt eine Gründungsförderung zu beantragen. Ne? Mhm. Man muss ja arbeitslos sein, um gefördert zu werden. Ja. Ne? Mhm. Und dann gab es Unterrichtsstunden von Gründungsinstituten und dem gefolgt, wann kamen dann so Einweisungen, welche Schritte man zu befolgen hat, auch mit so Checklisten vom Amt. Dann gibt es auch noch gute Beratungsgespräche bei der IHK, auf was man so achten muss. Und die habe ich dann alle 6 Monate lang durchlaufen und habe vom 1.1. diesen Jahres bis zum 1.6. diesen Jahres die ganzen Formulare abgeklappert, denn man muss sich ja anmelden, man muss sich eintragen, man muss für die Förderung einen Businessplan vorlegen. Und man braucht ja auch das Finanzamt, das einem seine Steuernummer gibt. Und die haben die längste Bearbeitungszeit. So war mein Prozess, also fast wie eine Anleitung. Ich habe mich im Januar, Februar um das Arbeitsamt, um das Bürgeramt gekümmert, im März um die IHK gekümmert und sofort meinen Antrag gestellt auf Unternehmensfindung, auf Steuernummer. Und habe dann im Juni, Mitte Mai habe ich dann endlich meine Steuernummer bekommen. Mhm. Und die Monate hatte ich dann Zeit, mich selber vorzubereiten. Das war mein Gründungsprozess und den habe ich gefüllt mit Netzwerken, mit Kontakte knüpfen, mit Leute fragen, ob sie für mein Produkt Geld ausgeben würden, um einfach herauszufinden, breche ich das Ganze jetzt noch ab vorm 1.6.? Ist das ein völliges Himmelfahrtskommando oder habe ich einen Fahrplan und gehe ich in die richtige Richtung?
Okay. Und du warst dann aber bei deiner alten Firma schon raus?
Ich war gefeuert. Vergessen.
Auf ins nächste Level.
Ins nächste Abenteuer.
Ja, ins nächste Abenteuer.
Ja.
Okay, ey, dein Themengebiet war ja heute auch in der Keynote digitaler Vertrieb, beziehungsweise wie schaffe ich es digital quasi Vertrieb auch als Unternehmen zu bespielen? Vielleicht so als Einstiegsfrage, vielleicht auch so das, was sich jetzt so jeder fragt und weil ich das auch gerade in einem Live-Q&A oftmals gehört habe, alle Plattformen oder Fokus auf eine Plattform, wie siehst du das?
Allgemein geantwortet, ja, Vertrieb findet auf allen Plattformen statt. Aber dann muss man halt zum Kunden gehen und schauen, was mache ich eigentlich? Denn nein, es gibt keine Firma, die auf allen Plattformen präsent sein müssen, außer vielleicht FIFA und Coca-Cola. Hm. Aber wer ist das schon von uns? Und deswegen sollte man sich die Plattformen aussuchen, zu dem das Produkt und die Zielgruppe passt.
Und neben digitaler Werbung trotzdem noch auf die klassischen Printprodukte, Flyer, Plakate und so weiter setzen? Oder was sagst du da?
Na, wie in jeder Rechtsvorlesung, kommt drauf an. Ich hatte mal eine Kundin, die hat mit Tieren gearbeitet, Pferdecoachings und Hundecoachings, und die hat ihre perfekte Zielgruppe natürlich gefunden bei Tierärzten und Reitstellen. Und das sind nun mal Orte, die ziemlich undigital sind, weil die meistens auch zwischen einem Funkloch und dem nächsten liegen. Mhm. Und der habe ich geraten, druck dir klassische Flyer. Und da ist es wichtig zu schauen, ob das Papier, das man benutzt, auch gelesen wird und ob der Druck sich auch lohnt vom Kostenaufwand her. Klassisches Beispiel der Pizza-Flyer. Mhm. Eine Pizzeria, die 5000 Flyer druckt, kriegen die dadurch genug Bestellungen, um diesen Flyer-Druck wieder reinzuholen? Das ist ja eine kaufmännische Entscheidung. Das ist ja nicht nur so ein, wir müssen jetzt Flyer drucken, weil wir neu aufgemacht haben.
Würdest du dann trotzdem sagen, weil ihr sprecht gerade über das Verhältnis Print und digital, welche Form bietet sich denn wie an? Vergleichen wir jetzt einfach mal, guck mal, du hast auch gegründet in dem Prozess, oder würdest du es zielgruppenrelevant einordnen?
Digital ist wesentlich stärker als Print, so ordne ich das ein. Gerade in meiner Bubble mit Solopreneuren, Solo-Selbstständigen, Dienstleistungssektor, Software-Sektor findet ja fast alles digital statt. Und die Sachen, die ich tagtäglich sehe, die ausgedruckt sind, sind höchstens mal eine Messemappe oder Aufstellerbanner, um das hinter den Messestand zu stellen. Ansonsten ist fast alles digital. Das Printverhältnis ist wirklich sehr, sehr gering und ich begrüße das auch. Ich bin absolut dagegen, ständig Altpapier zu produzieren, und ich sehe auch diese Werbeinitiativen von Prospektherstellern. Ich glaube, Rewe ist einer davon oder irgendeine andere Supermarktkette.
Edeka, glaube ich, ist da sehr.
Wir haben alle unsere Prospekte eingestellt. Wir machen das jetzt alles digital. Ja. Bin ich absolut dafür. Ja, sämtliche Informationen mit Bild oder ohne sind mindestens als gleichwertige Alternative digital zugänglich.
Jetzt haben wir aber gerade, das ist auch die Tage oftmals so als Frage gekommen, du kommst aus einem Konzern und bist jetzt eine One-Man-Show. So. Und ganz viele Unternehmen fragen sich auch, okay, wie kann ich das denn überhaupt bespielen? Im Konzern wahrscheinlich gab es eine Abteilung von euch, von wie viele Leute haben sich um digital gekümmert? Also ich weiß nicht, ob du die Größe des Konzerns nennen möchtest, aber meine Frage ist eigentlich, von einem Konzern mit einem Team von vielleicht 10, 15 Leuten, die sich drum kümmern, jetzt bist du allein, musst das trotzdem irgendwie bedienen, weil es ja dein Vertriebskanal. Hast du so einen Tipp, wo du sagst, okay, denk darauf herum, weil auch die Frage davor war, ob man alle Plattformen bedienen muss?
Ich habe sehr viele Vorträge mir angeschaut, als ich angefangen habe, mich vorzubereiten im Januar, um mir die Schnittmenge aus all diesem Wissen zu holen. Denn im Konzern gab es eine Marketingabteilung plus eine PR-Abteilung plus eine Presseabteilung plus die das abgesegnet haben in England und die denen das abgesegnet haben in Amerika. Also wenn irgendwas Geiles passiert ist, konnte man sich darauf verlassen, dass ein Post in 14 Tagen erscheint, der dann völlig irrelevant ist.
Viele Grüße an meinem ehemaligen Energy Drink, kann ich komplett nachvollziehen.
Jetzt hat man selber die Freiheit, alles zu posten, was man möchte, und das auch tagesaktuell, minutenaktuell. Das ist ein großer Luxus, aber wie organisiert man das für sich? Vertrieblich decke ich das ab, indem ich den Leuten sage, guck, wie viel Zeit dich das kostet. Und meine eigenen Ratschläge habe ich mir geholt aus dokumentiere, anstatt zu produzieren. Dokumentiere, wie es bei dir läuft, was bei dir passiert. Und die andere Sache, an die ich mich halte, ist eine Plattform nach der anderen. Im Moment bespiele ich vorwiegend LinkedIn, und um es mal so salopp zu sagen, LinkedIn habe ich noch nicht durchgespielt. Ich muss auf LinkedIn noch einiges erreichen, bis ich sagen kann, dieser Kanal läuft von alleine, für den kann ich den Content vorausplanen und dann kann ich den in Ruhe lassen. Es gibt dieses ukrainische Sprichwort, wenn du zwei Hasen jagst, fängst du keinen. Und ich glaube, das geht auch bei den Plattformen genauso. Wenn man mit der Zeit, die man zur Verfügung hat, hektisch versucht, 3, 4, 5 Plattformen zu bespielen, liefert man auf allen nichts ab.
Und bespielst du die Plattform aber alleine oder hast du jetzt mittlerweile einen kleinen Helfer?
Ich bespiele die alleine. Ich hole mir Input, ich hole mir Ratschläge von verschiedensten Leuten. Ich habe aber keinen festen Partner an der Hand, den ich komplett beauftrage, weil ich mich noch nicht so weit sehe. Ich habe kein festes Konzept, wo ich eine Zusammenarbeit drauf starten könnte. Weil das erste Geschäftsjahr ist ja immer sehr hektisch, im zweiten Geschäftsjahr ist man sowieso jemand völlig anderes und im dritten Geschäftsjahr muss man ja erstmal gucken, ob man so lange überlebt hat. Gruß ans Finanzamt. Und dann...
Aus der Runde.
Dann will ich auch perspektivisch hingehen und sagen, ich möchte einen Partner für mein Marketing haben, weil ich dann nach 3 Jahren wahrscheinlich ganz genau weiß, wo will ich was posten und wie soll das funktionieren, und dann kann man diese Arbeit auch delegieren. Und dann will ich es nicht mehr alleine machen. Mhm. Aber jetzt gerade mache ich es noch alleine und lerne dazu.
Kleine Zwischenfrage, weil dieses Thema halt ganz oft kommt. Ich meine, du kommst aus einem Konzern. Wir haben jetzt B2B-Netzwerke wie LinkedIn angesprochen. Wie findest du deinen Vergleich zwischen LinkedIn und Xing? Also wo siehst du Xing und wo siehst du LinkedIn als klassisches B2B-Netzwerk? Also hast du überhaupt einen Xing-Kanal?
Ich habe keinen Xing-Kanal. Ich habe das klassische Xing-Profil, was ich vor 15 Jahren mal eingerichtet habe, dass man pflichtweise anwesend ist, falls einen ein Recruiter mal anschreibt, weil ich vor 15 Jahren das Gefühl hatte, oh, wenn dich da einer findet, der mit so einem super tollen Angebot um die Ecke kommt. Aber dann, als der Zeitpunkt kam, nehme ich LinkedIn oder nehme ich Xing. Genau in dem Monat hat Xing die Gruppenfunktion abgeschafft. Und ich dachte mir, ein Zeichen des Herrn, Xing ist raus. Denn es geht ja nicht darum, Informationen zu verbreiten. Was kann ich und wo komme ich her? Es geht ja darum, eine Community zu erschaffen. Gerade in dem Bereich B2B-Dienstleistungen. Gerade in Dienstleistungen muss man ja in seiner Community präsent sein. Und wenn Xing dann keine Community bietet, sondern nur ein digitales Telefonbuch, muss ich da ja auch nicht sein.
Ja, Community Building ist ganz schwer auf diesem Kanal. Von daher bin ich auch ganz klar Team LinkedIn. Und ich habe eigentlich, was du sagtest mit dieser Recruiting-Option, beziehungsweise Xing fing ja mal an zu sagen, okay, das soll der starke Kanal für Recruiting werden. Aber seitdem ist auch nichts passiert, so.
Vielleicht für die Recruiter. Vielleicht können die Recruiter furchtbar gut durchsortieren nach Berufserfahrung und Jobbezeichnung, um dann gezielt die Leute anzuschreiben. Aber wenn man die normalen Menschen dabei vergisst und sich nur zu einer Datenbank weiterentwickeln kann, in denen Leute rekrutiert werden, dann passiert ja genau das Gleiche wie bei allen einseitigen Kanälen. Die Leute, die gejagt werden, entwickeln Gegenmaßnahmen. Und sind dann einfach nicht mehr da, nennen falsche E-Mail-Adressen. Und die einzigen Xing-Nachrichten, die ich immer kriege, sind auch diese 0815-Recruiter-Nachrichten.
Und wenn du dann die Plattform ja selber bespielst, das haben wir ja gerade schon geklärt, achtest du dann auf Trends, was momentan so in den Social-Media-Sphären abgeht? Oder generell sollten ein Unternehmen, eine Firma jeden Trend mitmachen?
Ja, ich achte auf Trends. Und nein, eine Firma sollte nicht jeden Trend mitmachen, aber eine Firma sollte jeden Trend beachten. Ich gucke immer, was sind gerade die Trends und wie positioniere ich mich zu diesem Trend. Es gibt manche Trends, wo ich letztens ging die Sau durchs Dorf bei LinkedIn. Wir müssen keine Kinder mehr kriegen, weil das Kindergeld wird jetzt ja abgeschafft für die Leute, die mehr als 150.000 verdienen. Ja, es ist auch absolut unzumutbar, dass diese 150 Euro fehlen, wenn man 16.000 Euro im Monat zur Verfügung hat. Und da habe ich dann verschiedene große Posts genommen und drunter kommentiert, dieses Geld, was wegfällt, in welchen Kanal hättest du das denn gerne gekippt? Was wäre eine Maßnahme, die der Kindererziehung förderlich ist, wenn dir das Geld persönlich fehlt, als Private Cash? Mhm. Als konstruktiven Beitrag dazu, um an dem Trend teilzunehmen. Aber ich mache ihn nicht mit. Ich schreibe keinen eigenen Post, ich schreibe keine Gegenstellungsmaßnahme oder eigene Stellungnahme oder so. Aber ich beachte ihn. Ich ziehe nicht einfach daran vorbei. Mhm. Und deswegen meine Antwort. Ja, man sollte die Trends beachten und gucken, ob das für einen relevant ist und sich entsprechend verhalten. Hört auf eure Marketingmanager, verhaltet euch entsprechend. Man muss aber nicht alles sofort mitmachen und als erster, zweiter, dritter dabei sein.
Mhm. Okay.
Aber es geht ja schon eher so, wie du auch gerade vorangehend gesagt hast. Ich finde das Beispiel ganz passend, was du gerade gebracht hast mit dem Kommentieren. Nicht nur die eigene Dienstleistung nach außen streuen, sondern halt auch wirklich diese Community bauen, indem du halt auch konstruktiv andere kommentierst, ich will jetzt nicht, also sehr spitz bewertest in die Richtung. Also schon beide Sachen, oder? Nicht nur sagen, okay, ich packe jetzt jeden Tag irgendwie meine Dienstleistung hin und sage, das kann ich, das mache ich, das kannst du bei uns kaufen, sondern auch wirklich sich die Mühe machen, so in diesen Austausch zu gehen.
Ja, natürlich. Sehr, sehr wichtig. Social Media versucht ja nur, soziale Interaktion abzubilden, und in einer normalen Unterhaltung zwischen normalen Menschen hat man die Leute, die reden und sich präsentieren. Aber der wichtigere Teil in jeder Gruppenveranstaltung ist ja das Zuhören und seine Meinung verbreiten. Und das ist in Social Media meiner Meinung nach die Kommentarfunktion. Wenn Leute dich kennenlernen möchten mit verschiedensten Meinungen zu verschiedensten Themen, dann muss man in verschiedensten Bereichen kommentieren. Wenn Leute dich nur kennenlernen über das, was man präsentiert, die Posts, die man raushaut, dann haben die ja nur diese Speaker-Funktion von dir und kennen dich ja nicht als Gesamtbild. Dann fehlt ja der soziale Aspekt von Social.
Mhm. Mal rein aus Eigeninteresse, hat jemand auf deine konstruktive Kritik geantwortet? Oder wie wurde geantwortet?
Es gab 3 Likes drauf. Mir hat mal jemand gesagt, dass es schon ein Fortschritt ist, dass ich überhaupt Kommentare schreibe, die Menschen beachten, anstelle von Kommentaren, die völlig unbeachtet bleiben. Es gab aber keine Antwort darauf. Ich habe auch keine Antwort darauf erwartet, denn es war klar, diese Posts waren für Reichweite und für Meinungmacher und es wurde auch überhaupt keine konstruktive Kritik erwünscht. Okay. Deswegen habe ich bewusst mich dort positioniert und gesagt, ich bin derjenige, der nicht der Meinungsmacher hinterher herrennt, sondern bei meiner Meinung bleibt. Hm. Ja, denn diese polemischen Posts kann man aus Eigeninteresse ja gut für Sichtbarkeit nutzen. Die kriegen ja die Sichtbarkeit.
Mhm. Okay.
Sollte ich wirklich jegliche Art von Kommentar auch rekommentieren? Also auch wenn der Kommentar negativ ist im Vertrieb? Ich gehe jetzt mal Richtung E-Commerce. Warum verkauft ihr nur rote Schuhe? Warum habt ihr keine blauen Schuhe? Sollte ich antworten, okay, wir haben keine blauen Schuhe, weil unsere Kollektion nur einen roten Schuh beinhaltet? Oder sollte ich das einfach unkommentiert stehen lassen, in der Hoffnung, dass die Leute, die halt einfach sagen, okay, ich will jetzt trotzdem roten Schuh, einfach nicht drauf reagieren?
Eine zwiegespaltene Antwort. Wie reagiert man als Person, als Unternehmer und wie reagiert man als Unternehmen? Als Person sollte man auf jede Form von konstruktiver Kritik antworten, auf jeden Fall, um im Gespräch zu bleiben, um zu sagen, interessant, dass du das von mir möchtest, dass du damit ein Problem hast. Warum hast du damit ein Problem? Kann ich mich verbessern? Also jedes nicht einfach alles abtun. Man kann sich durch diese Interaktion mit Kritik beweisen, dass man dazu fähig ist, zu kommunizieren. Man sieht das ganz oft auf Amazon und Konsorten. Unter einem negativen oder Restaurants, unter einem negativen Kommentar steht immer sofort dieses vielen Dank für Ihre Meinung. Unsere Abteilung setzt sich mit Ihnen auseinander. Aber unter einem positiven Kommentar steht nichts, wo ich mich dann immer frage, warum interagiert ihr mit diesen Menschen nicht? Kannst du nicht kurz drunter schreiben, ey, cool, dass es dir gefallen hat. Zeig dich doch menschlich. Denn wenn sich daraus ein Trend entwickelt, dann sieht man, dieses Unternehmen befasst sich nur mit Schadensbegrenzung, interagiert aber nicht mit seiner Community.
So ein bisschen Rechtfertigung, ne?
Ja, Rechtfertigung. Mhm. Und das ist dann wieder negativ belastet. Und die andere Seite davon, wenn 50 Leute fragen nach blauen Schuhen, dann sollte man nicht diesen einen Kommentar beantworten, weil das geht ja völlig unter. Mhm. Man kann den Impuls aber aufgreifen und dann selber einen Post machen mit, hallo, unsere Community hat gesagt, wir sollten andere Farben einführen. Worauf habt ihr Bock? Mhm. Blau, grün, gelb? Dass man klarstellt, man wird gehört, aber dass man aus diesem Impuls auch für das Unternehmen das Maximale rausholt und nicht nur den Kommentar beantwortet, den kann man beantworten mit geile Idee, arbeite ich mal dran.
Mhm. Meinst du, oder man sollte als Firma alles kommunizieren? Also man sollte jede Kaffeepause und jede Weihnachtsfeier nach außen streuen? Oder sagst du schon, es wäre schon gut, wenn gerade im LinkedIn-Bereich der Content auch, jetzt sage ich mal, B2B-relevant ist oder im Vertrieb, ich halt ganz klare Vertriebsthemen positioniere? Oder sollte ich wild da rausgehen und sagen, so Kommentar oder beziehungsweise Post öffnen und losschreiben?
Nein, man sollte nicht einfach im freien Fall rausgehen und alles losschreiben, denn man muss sich ja vorher erstmal überlegen, wie zeige ich mich nach außen. Heute in meinem Vortrag wollte ich klarstellen, dass die digitale Kommunikation nicht so ein Riesenmysterium ist, dass man völlig neu erlernen muss, als ob man laufen lernt oder so, sondern man kann die Routinen, die man von der Firma schon kennt, einfach ins Digitale übertragen. Und offline kennt man diese Routinen ja schon. Wie verhalte ich mich im Verkaufsraum? Wie verhalte ich mich im Lager? Und das ist geschäftlich und privat. Und so kann man das auch digital übertragen. Auf dem Firmenkonto poste ich geschäftliche Sachen. Aber auf den Privatkonten der Mitarbeiter kann man dann mehr so menschliche Sachen posten. Und der Kunde kann diese Schnittmenge aus beiden dann ja auch wahrnehmen, um sich ein Bild zu machen. Denn der heutige Kunde geht ja pauschal davon aus, behaupte ich jetzt einfach mal ganz wild, dass ein Unternehmensaccount dich sowieso blenden möchte, dass der irgendwas vor dir versteckt. Und wenn man dann die Kunden, die Accounts der Mitarbeiter findet, hat hat man ja schon so dieses Detektivgefühl. Aha, jetzt habe ich gefunden, wie es hier wirklich zugeht. Dann kann man sich ein Bild machen aus dem Mitarbeiter und dem Unternehmen und hat ein Gesamtbild von der Firma, mit der man arbeiten möchte.
Jetzt reden wir ja die ganze Zeit über das große Wort Plattform. Was gibt es denn für Unterschiede zwischen den verschiedenen einzelnen kleinen Plattformen?
Ich kenne jetzt nur die großen namenhaften. Also es gibt die Personalplattformen, LinkedIn, Xing, Indeed etc., wo es vor allem darum geht, was mache ich beruflich und wie sieht meine Karriere aus, wie sieht meine Erfahrung aus. Dann gibt es die Social Media Plattformen mit Facebook, Instagram, Twitter. Ich nenne es immer noch Twitter, bis es komplett vernichtet ist.
Bis es das Logo erneut ändert und wieder ändern sollte, muss, ja. Keine Ahnung.
Ich meine, dieses X-Logo kann man jetzt einreihen mit allen anderen Apps der Erwachsenenunterhaltung. Ist bestimmt sehr interessant, wenn man dann beim Chef aufs Handy guckt, wie viele X'e da nebeneinander stehen.
Ich finde es ganz schrecklich. Also ich verstehe nicht, wie so eine Person mit so einer Knowledge oder wer auch immer dort in der Abteilung saß und sich dieses Logo-Branding überlegt hat mit so einem, hässlichen oder mit so einer hässlichen Option, anstatt diesen kleinen, süßen Vogel rausgeht.
Ja. Vor allen Dingen, weil der Vogel ja auch schon völlig etabliert war und überall bekannt war und der Wortwitz dahinter steckte. Ne?
Genau,
sogar in Deutschland bekannt mit die Vögel pfeifen es von den Dächern. Ne? Mhm. Es war alles etabliert und dann holt er wieder seine alte 1995 PayPal-Kampagne aus dem Keller und sagt, jetzt will ich aber ein X drauf machen. Ja? Aber wir haben über die Plattform gesprochen.
Genau.
So. Und jede Plattform hat ja ihre Nutzergruppe. Das heißt, welche Plattform man nutzt, in welchem Umfang, hängt von deinem Zielkunden ab. Denn was ich benutze, kommuniziert ja nach außen, welchen Zweck ich verfolge. Das gleiche Prinzip, wie welches Auto man sich aussucht. Jetzt so mal für den klassischen Vertriebler gesprochen, der immer gesagt hat, wenn ich beim Kunden in einem Mülllaster vorfahre, welches Bild hat er von mir? Das gleiche zählt, glaube ich, auch hier, wenn ich eine Präsentation über Robotikteile und Feinschnittlaser als 11 Sekunden TikTok-Tanz präsentiere, wie viele Weltkonzerne der Robotik nehmen mich dann ernst?
Du hast gerade selber schon die Nutzer selber angesprochen. Kommen wir doch mal dazu, wie man eine gute zielgruppengerechte Ansprache eben auf diesen verschiedenen Plattformen ja handhabt.
Dafür muss man sich erstmal selber kennenlernen. Also die Plattform bietet dir keine Antwort per se als Ableitung ihrer Existenz. Die Problemlösung ergibt sich schon von alleine, weil ich habe ja nur die Möglichkeit XYZ. Das muss man sich vorher überlegen, wenn man seine Firma gründet und aufbaut. Man muss überlegen, was verkaufe ich, was kann das, für wen verkaufe ich das und welches Problem löst das für den. Und wenn man das weiß, kann man hingehen und muss über den Kunden nachdenken. Wie denkt der Kunde über sein Problem? Und was muss der Kunde tun, um sich diesem Problem zuzuwenden? Und die beiden Hauptfragen, mit denen ich mich immer beschäftige, ist, wie der Kunde sich fragt, was ist für mich drin? Und wieso sollte ich mich dafür interessieren? Und auf diesen beiden Fragen kann man dann überlegen, wie kann ich meine Lösung am besten rüberbringen? Schaffe ich es überhaupt, diese Lösung in so kurzer Zeit zu kommunizieren? Denn ich sehe sehr, sehr viele Kommentare mit Artikeln, mit Newslettern, mit Beiträgen, Verlinkungen zu wissenschaftlichen Beiträgen, mit 5 Minuten Sprachinhalt auf LinkedIn, die über irgendetwas reden. Und keiner fragt sich, wann wird der Inhalt überhaupt kommuniziert? In 30 Sekunden zwischen 2 Bahnhaltestellen mit Ton aus, meistens. Was leitet sich daraus ab? Man hat weder die Zeit noch die Möglichkeit, einen 5 Minuten Sprachvideo überhaupt zu hören. Also ist man mit dieser Kommunikationsart an der falschen Stelle.
An dieser Stelle kurzer Einwand von mir. Alle Menschen da draußen, die wir WhatsApp-Messages über 3 Minuten schicken, hört bitte auf. Ruft mich an, schickt mir eine E-Mail, aber hört bitte auf so ewig lange, weil man schafft es. Deswegen musste ich gerade schmunzeln. Du hast halt einfach manchmal nicht die Zeit, wenn du ein Social Media nutzt, wo du kurz angebunden bist, so lange Content zu konsumieren. Es geht einfach nicht.
Aber 3 Minuten ist auch schon echt lang.
Ja, ich habe WhatsApp-Messages in meinem Account von 5 Minuten plus.
Und hast du die jemals angehört?
Ja, die liegen dann einfach so Handy. Okay, ich lass die mal ablaufen und spätestens nach 2-3 Minuten weißt du nicht mehr, was die Person dann davor gesagt hat.
Und nutzt du die, man kann doch 1,5 oder 2-mal schneller.
Ja, doppelte Geschwindigkeit, bestes Tool, was WhatsApp hier rausgebracht hat, aber trotzdem merke ich mir dann nicht, was in der ersten Minute passiert. Aber das nur so als kleiner Einwurf am Rande zum Thema Länge.
2-fache Geschwindigkeit nehme ich auch, ja, ist immer dabei. Ich habe gehört, WhatsApp arbeitet gerade daran, dass sie einen Button einführen, dass die Sachen automatisch transkribiert werden.
Als Text.
Text, halt, dass sie dir das dann als Text anzeigen.
Ja.
Finde ich sehr interessant vom Lebenszyklus eines Produkts her, dass WhatsApp gesagt hat, wir verschicken Textnachrichten, dass sie dann hingegangen sind und gesagt haben, du kannst auch Bilder und Videos verschicken, weil MMS so teuer sind, für alle, die alt genug sind, dass sie sich an MMS erinnern. Und dann gehen sie hin und sagen, ey, Texten und Tippen dauert so lange, wir verschicken jetzt Sprachmemos. Und jetzt sind sie wieder an dem Punkt, dass sie sagen, ey, Sprachmemos, Digga, braucht doch keine mehr. Wir wandeln das in Text für dich um.
Ja.
Also falls jemand, sorry, wenn von WhatsApp zuhört, bitte noch einen Button, dass man direkt dieses Textfeld als E-Mail schicken kann. Weil dann wäre es cool. Weil dann hast du einen Reminder an deinen E-Mails. Weil ich sage ganz oft zu Menschen dann so, schick mir mal bitte eine E-Mail, dann habe ich einen Reminder und kann es mir in Ruhe durchlesen. Also das nur so aus Entwicklersicht.
Ich würde gerne nochmal zu dieser Zielgruppenansprache zurückkommen. Wir hatten vorhin gerade Twitter und jetzt X angesprochen, dieser Wandel sozusagen, wo ich rausgehört habe, dass du das jetzt nicht so gut fandest. Wie ist das denn, wenn ein Unternehmen, wie du gerade schon gesagt hast, einsteigt mit einer Zielgruppenansprache und dann nach 3, 4, 5, 6 Monaten merkt, es springt niemand so richtig auf? Lohnt es sich da, die, wie man kommuniziert, nochmal umzudenken, nochmal anders die Sprache zu gestalten?
Ja, auf jeden Fall. Aus Verkäufersicht gibt es ja Verkaufskampagnen. Ich weiß, es gibt auch Geschäftskampagnen, es gibt auch Marketingkampagnen. Und manchmal muss man einen Punkt festsetzen, an dem man Bilanz zieht und einfach sagt, hat sich das jetzt gelohnt? Hat sich das so entwickelt, wie ich das dachte? Und dann gibt es manchmal auch den Punkt, wo man sagt, nein, das ist fehlgeschlagen. Und dann muss man das abschreiben, dann muss man den Verlust in Kauf nehmen und nochmal von vorne anfangen. Mhm. Es gibt ein psychologisches Phänomen, das heißt Sunken-Cost-Fallacy, wo Menschen der Meinung sind, weil sie schon so und so viel Aufwand und Kosten in etwas versenkt haben, müssen sie das jetzt auch bis zum Ende durchziehen. Und das ist eine große Gefahr, dass man eine nicht lohnende Kampagne weiter und weiter mit Geld füttert, obwohl es einen klaren Zeitpunkt gibt, wo man sagen kann, okay, Geld verbrannt, aber ich kann nochmal besser anfangen, ich kann nochmal von vorne anfangen. Sollte man auch machen, denn man darf sich im Geschäft nicht Illusionen hingeben, wenn man für ein Geschäft verantwortlich ist, auch für Mitarbeiter verantwortlich ist, für Umsatz verantwortlich ist. Man darf sich keinen Illusionen hingeben, ob der Kunde jetzt noch kauft oder nicht kauft. Man darf nicht sagen, der Kunde muss das Produkt geil finden, weil ich das geil finde. Man darf auch nicht sagen, wird schon alles gut werden, auch wenn ich mich nicht drum kümmere. Und genauso darf man nicht sagen, ja, diese Kampagne hat jetzt 8 Monate nichts abgeworfen, dann wird die bestimmt in 4 Monaten was abwerfen. Das ist ein Invest. Und dieses Invest muss man verantworten, dass sich das trägt. Und wenn man die Entscheidung trifft, die Kampagne weiterzuführen, hat man die Entscheidung getroffen, das Geld da rein auch zu versenken.
Das ist ein sehr cooler Einwand. Also schaut euch, also beziehungsweise alle da draußen, schaut euch auch eure Kennzahlen an. Also baut nicht nur Kampagnen und geht davon aus, mit einem Creative oder irgendwas da draußen Reichweite zu generieren. Schaut euch die Inhalte an, die Creatives an und vor allen Dingen, ich finde schön, wie du es halt gesagt hast, lasst halt auch irgendwann mal los, dass es halt einfach Mist ist, was da gerade liegt und baut das Ganze lieber neu, setzt es neu auf, bevor ihr hofft, dass vielleicht doch irgendwie die Reichweite kommt oder zurückkommt.
Ja, ich denke dabei immer an das Smartphone von Blueberry. Wann haben die das auf den Markt geworfen? 2001?
Du meinst BlackBerry oder Blueberry?
BlackBerry.
BlackBerry, ja. Bestes Smartphone der Welt, hatte ich auch.
Touchscreen und alles waren dem Markt und den Benutzern einfach 10 Jahre voraus.
Ja, ganz klar.
Nichts an dem Produkt war falsch und es ist trotzdem gefloppt.
Ja. Vielleicht zum Abschluss noch die Richtung, erkennst du derzeit, bei egal welcher Unternehmensform, ob es jetzt ein Startup ist oder ein KMU ist, Entwicklungen, die du mitnehmen solltest im Bereich digitalen Vertrieb? Vielleicht auch mal als Tipp da draußen?
Ich erkenne in meinem eigenen Feed und die Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, also meine Bubble, sage ich jetzt einfach mal, der Trend ist ganz klar, dass sehr viele Videos aufgenommen werden. Videos, in denen die Menschen sich vorstellen, was bin ich für ein Unternehmen, was bin ich für ein Typ, wen suche ich, was mache ich, anstatt mit irgendeinem religiösen Feature rausgehen, sei Teil der Bewegung, schließ dich unserem Produkt an, gehen sie halt als Mensch raus und sagen, komm und arbeite mit mir, weil bei uns ist das und das ganz geil. Finde ich super, denn bei diesem Überangebot, was wir haben, und es ist ja nun mal Fakt, jeder mit einem Handy kann auf das ganze Angebot der ganzen Welt zugreifen. Da ist es eine statistische Gewissheit, dass sich jedes Angebot mindestens 100 Mal doppelt. Kann man ja nur über das persönliche Gefühl gehen, zu wem habe ich eine Beziehung, zu wem habe ich Bock, wem vertraue ich, dass er das Problem so löst, dass es mir nicht auf die Eier geht, dass ich nicht als Konsument noch den Vollzeitjob Konsument übernehme. Und da sehe ich eben die Trends der Authentizität, sich vorzustellen, sich menschlich sichtbar zu machen, rauszugehen und ansprechbar zu werden. Und das finde ich auch einen sehr guten Trend. als Kritik zu diesem Trend, ich sehe manchmal Videos, wo ich mir wirklich denke, arbeitet doch eine Stunde länger und nehmt den Take dreimal auf, bis der Typ auch sympathisch rüberkommt. Da draußen gibt's wirklich Videos, wo man so glaubt, ich habe schon bessere Videos gesehen, die einer in der Bahn mitgefilmt hat.
Ich habe letztens was Witziges gesehen, ein Release-Video von einem Unternehmen, die sich vorstellen, zwei Personen, und du siehst halt einfach, dass das abgelesen ist vom Prompter. Und da spätestens dachte ich, okay, größte Fail, so. Sowas in die Richtung, oder? Also dann lieber sich dann hinsetzen und sagen, okay, ich würde das Ganze auswendig lernen und sagen, okay, ich weiß jetzt, was ich rede, und werde halt auch so wahrgenommen als jemand. Du hast es angesprochen, Transparenz, super wichtig, weil ich glaube, die Menschen da draußen sehen auch, was real ist und was gestellt ist.
Ja, absolut. Es gibt viele Beschwerden, gerade im Personalwesen. Warum funktioniert das nicht mehr wie früher? Denn es gibt ja nicht mehr diesen Mythos, den es in den 80ern und 90ern gab. Wenn du dich anstrengst und fleißig arbeitest, dann wird ja was aus dir. Weil wir alle dabei zugesehen haben, wie komplette Branchen zu ihrer Glasdecke gelangt sind und gesagt haben, so nee, hier ist jetzt Ende. Wir haben seit 10 Jahren keine neuen CEOs, keine neuen Beförderungen, keine neuen Manager. Wir haben immer nur auf den gleichen unteren Positionen Austausch. Und darum glaubt ja auch keiner mehr daran, dass man sich einem Unternehmen beweisen muss. Und deswegen finde ich diesen Trend so gut, dass die Unternehmen jetzt auf uns zukommen und sagen, hey, wir sind nicht alle so. Hier, das ist eine normale Arbeitsstelle, das ist ein normaler Betrieb, ich bin ein normaler Typ, aber bitte, ich brauche jemanden, der sich für unser Team interessiert. Und das ist auch für mich sehr wichtig, denn egal zu welcher Arbeit man geht, man verbringt da 2 Drittel seines Lebens. Das ist ja nicht so ein Side-Time-Gig, so, okay, ich kann alles tolerieren, wenn ich nur 2 Stunden die Woche da bin. Ja, aber wer ist schon 2 Stunden die Woche da? Außer man ist hauptberuflich Keynote-Speaker oder so.
Ist das dann auch dein Tipp, wie sich Unternehmen von der großen, breiten Masse abheben können? Du hattest gerade selber schon diese Flut an Angeboten selber angesprochen.
Da habe ich keinen wirklich guten Tipp. Ich sehe, dass in den letzten Jahren fast alles ausprobiert wurde, wenn man versucht, irgendwelche Buzzwords zu finden, mit denen man auffällt. Jedes Wort wurde schon irgendwo benutzt und ausgelutscht. Ich persönlich denke, man kann nichts wirklich tun, um sich absolut abzuheben. Man kann aber viel tun, um Fehler zu vermeiden, dass man in die Gruppe fällt von Leuten, die man gut findet. Denn was will man jetzt noch machen, was nicht schon gemacht wurde? Ich glaube, das Einzige, womit man sich heutzutage von der Masse abheben könnte, wäre, wenn man wie in Blade Runner riesige 20-Meter-Hologramme durch die Stadt laufen hat oder so. Ansonsten haben wir doch schon alles gehört und alles gesehen, oder?
Neue Geschäftsidee für die da draußen.
Ja, das Ding ist aber, Hologramme, ich weiß nicht, wer es so ein bisschen verfolgt in US, da sind zum Teil Fassaden mit Hologrammen, das ist komplett unglaublich. Also die sind so stark 3D-lastig, aber du hast vollkommen recht, so Cola-Dosen, die aus einer Wand fliegen. Und ja, du hast recht, das ist halt das einzige Ding, wo du dich halt eben abhebst.
Ja, und das ist dann eben eine Geldfrage, wieder eine wirtschaftliche Frage. Bin ich ein Unternehmen, das sich diese Art von Kampagne leisten kann, und macht sich das dann am Ende bezahlt? Sicherlich fände ich es für mich selbst auch mega geil, aus 5000 chinesischen Drohnen so einen beleuchteten Roboter zu bauen, der dann nachts als Drache über die Stadt fliegt.
Ja.
Aber danach brauche ich so ein schickes kleines EU-Rettungspaket, das ich da wieder rausholen.
Okay, hey, Jens, Lea, es hat super viel Spaß gemacht auch. Jens, willst du vielleicht dich nochmal abschließend vorstellen oder willst du vielleicht abschließend nochmal sagen, wie man dich kontaktieren kann?
Man kann mich kontaktieren auf LinkedIn, einfach unter Jens Völkel oder Solid Advice. Und die Webseite heißt genauso www.solidadvice.de. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, einfach mal mit mir zu quatschen. Es ist mir völlig egal, ob ihr meine Meinung haben wollt zu irgendeiner Strategie, über die ihr mal nachgedacht habt, oder ob ihr sagen möchtet, verkaufen fühlt sich irgendwie nicht mehr so cool an wie früher. Kann man da irgendwas ändern? Kann ich da irgendwas anders machen? Lasst uns einfach reden, und im Zweifelsfall haben wir halt einfach ein bisschen Spaß.
Community. Also, das auch von unserer Seite. Schaut gerne auf unseren Channels vorbei. Die kennt ihr. Ansonsten hört in den nächsten Podcast rein, und ich würde sagen, wir gehen Mittagessen, oder?
Ja, ich habe schon Hunger.
Klingt auch ein Plan.
Okay, dann vielen Dank fürs Reinhören. Jens, vielen Dank für deine Zeit, und bis die Tage. Ciao.
Bis dann.
Ciao.